Erst einmal ganz herzlichen Dank für Ihre freundliche Begrüßung. Ist ja in den heutigen Zeiten auch nicht mehr selbstverständlich, dass man überall angenommen wird. Wir erleben ja auch schwierige Zeiten. Dann grüße deinen Vater ganz lieb von uns. Es tut mir leid für ihn, dass er krank geworden ist, aber auch das erleben wir in unserer Gemeinde Ähnliches und so fordert es den Einzelnen immer mehr heraus. Also wir erleben das jetzt auch bei uns. Gnade sei mit uns und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Das Thema der heutigen Predigt, wie kann es anders sein, ist Weihnachten. Weihnachten viel bedeutender, als wir alle denken. Weihnachten ist viel bedeutender, als wir annehmen. Ich denke, die wahre Bedeutung von Weihnachten ist uns in der heutigen Zeit abhanden gekommen, vor allem in der westlichen Welt, in großen Teilen. Unseren Mitmenschen hier in Eisenhüttenstadt, in Fürstenwalde, in Deutschland. Weihnachten ist für unsere Gesellschaft ein großes Konsumfest geworden. Es geht um Essen, gutes Essen, teures Essen. Während man früher noch in der Adventszeit gefastet hat, Buße getan hat, vor Gott seine Sünden bekannt hat und umgekehrt ist, ist heute Weihnachten das Thema um ein großes Konsumfest, um Weihnachtsbäume, Weihnachtsessen und. Es ist nichts Schlimmes daran, an ein schönes Weihnachtsessen zu denken und an viel Gemeinschaft mit Familie. Aber wenn das alles ist, was Weihnachten ist, dann ist das wie ein Geschenkpapier ohne Inhalt, wie eine Geburtstagsfeier ohne Geburtstagskind. Es ist einfach inhaltsleer. Es geht heute um Konsum, um viele Dinge, aber es geht nicht mehr um Jesus. Es geht schon gar nicht mehr um das Evangelium. Überhaupt nicht. Das spielt gar keine Rolle mehr in der heutigen Gesellschaft. Ganz im Gegenteil. Man arbeitet daran, das Wort Weihnachten abzuschaffen. Europaweit. Weihnachtsfest soll es nicht mehr heißen, sondern man will es irgendwie umbenennen. Maria und Josef soll gestrichen werden. Aber Weihnachten ist sehr viel bedeutender, als wir denken. Ich möchte mit euch zusammen heute über Weihnachten nachdenken. Über die Bedeutung von Weihnachten und das ganz neu entdecken. Unseren Text finden wir, und wir bleiben heute im Philipperbrief, Kapitel 2, die Verse 6 bis 11. Man könnte diesen Text auch umschreiben mit der Theologie von Weihnachten. Ich lese. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist die wahre Bedeutung von Weihnachten. Jesus ist Gott. Jesus ist Herr. Am Anfang unseres Abschnitts wird Jesus uns als Gott vorgestellt und am Ende als Herr. Dieser Text ist sozusagen die göttliche Seite der Weihnachtsgeschichte, so wie Gott sie erzählen würde. Gott der Vater über seinen Sohn. Der erste Punkt der Predigt ist, es geht zunächst um den rechtmäßigen Platz von Jesus Christus. Er ist König und Gott. In Vers 6 steht des Predigttextes, der, als in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Liebe Freunde, diese unvergleichliche Weihnachtsreise von Jesus Christus, unseres Herrn, sein Weg herab zu uns in diese gefallene Welt, begann nicht im Mutterleib von Maria. Und auch nicht auf dem Weg, den sie machen mussten von Nazareth nach Bethlehem. Nein, diese Weihnachtsreise von Jesus begann bereits im Thronsaal des Himmels. Dort fängt seine Reise an. Sein rechtmäßiger Platz war und ist der Thron der Herrlichkeit. Paulus schilderte das in dem Ausgangspunkt seiner Reise so. Er sagte, er, der in göttlicher Gestalt war. Da begann es. Paulus sagt, Jesus war bereits in göttlicher Gestalt. Göttliche Gestalt, das ist das Wesen Jesu. Das ist seine wahre Person, seine wahre Identität. Das griechische Wort, das dort hinterlegt ist, ist Morphe. Und das bedeutet so viel wie Wesen, Natur, gegeben. Eine permanente Form. Und meint nichts anderes, als dass Jesus Gott war, Gott ist und Gott immer sein wird. Das ist sein Wesen, das ist seine Natur. Dieser Ausdruck in der Gestalt Gottes beschreibt einen Teil der Person, seiner Person, die unveränderbar ist, die nicht verändert werden kann. Unwandelbar, Jesus ist Gott. Johannes bezeugt dieses in Johannesevangelium schon in dem ersten Vers. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und der Autor des Hebräerbriefes sagt das auch in Kapitel 1. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Wer das tut, der kann nur Gott sein. Der muss Gott sein. Deswegen ist auch der Name von Jesus einer seiner Namen, Immanuel, Gott mit uns. Und Jesus sagte deshalb auch zu den Juden, das kannst du im Johannes Kapitel 8 nachlesen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Jesus stellt seine Unvergänglichkeit klar. Er ist es, der in der Gestalt Gottes war. Und es geht hier nicht um seine äußere Form, um seine Erscheinungsweise, sondern er bezieht sich auf seine göttlichen Attribute, die er innehatte, auf seine Charaktereigenschaften, die er als Gott hatte, die Christus unveränderlich gehören. Denn das Wesen seiner göttlichen Person konnte und kann sich niemals ändern. Und er hielt es auch nicht wie einen Raub fest. Ist schwer zu verstehen, aber wenn wir die neue Genfer Übersetzung lesen, lese ich mal die Verse 6 und 7 vor. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Das ist es, was bereits vor Weihnachten im Himmel geschehen ist. Gottes Sohn, dem alle Vorrechte naturgemäß zustanden und er innehatte, er hielt daran nicht fest. Im Gegenteil, er verzichtete auf alles und kam auf die Erde. Das war im Himmel, als das verkündet wurde, sicherlich die allergrößte Sensation. Denn Jesus wählte eine neue Position. Das ist der zweite Punkt der Predigt. Er kam vom Königsthron herunter und ging zur Krippe. Eine selbstgewählte Position. In Vers 7 des Predigttextes steht, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Er entäußerte sich selbst. Ich finde, das ist ein ganz starker Ausdruck. Das griechische Verb hier, was dahinter steckt, bedeutet etwas ausgießen, bis nichts mehr übrig bleibt. Nun müssen wir uns die Frage stellen, wovon entäußerte sich Jesus denn? Ganz sicher entäußerte er sich nicht von seinem Gottsein, von seiner Gottheit. Manche Menschen nehmen das an, aber sie irren. Göttliche Eigenschaften und Charaktereigenschaften hat er nicht aufgegeben. Denn Gottsein, wie wir gehört haben, ist sein Wesen, ist seine Natur. Aber was hat er denn aufgegeben? Wovon entäußerte sich Christus zu Weihnachten? Die Bibel, das Wort Gottes, gibt uns selbst eine Antwort darauf, weil Jesus sie selbst gegeben hat. Das hohe priesterliche Gebet, ein Gebet, das ich wirklich unfassbar stark finde, da sagte Jesus nämlich: Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Er gab all seine Herrlichkeit auf, seinen majestätischen Glanz, seine göttliche Herrlichkeit. Alles war verschleiert. Die Menschen erkannten es nicht, war unsichtbar, war verdeckt. Es gab einen Moment auf dem Berg der Verklärung, da leuchtete seine Herrlichkeit einmal kurz auf. Petrus, Jakobus und Johannes waren dabei. Und sie haben dieses Aufleuchten erlebt. Wir lesen das in Matthäus 17, dort steht: Und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Noch Jahrzehnte später war Petrus so beeindruckt von diesen Dingen, die dort geschehen sind, dass er kurz vor seinem Tod im zweiten Petrusbrief schrieb: Denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit mit eigenen Augen gesehen. Aber zu Weihnachten, als er auf die Erde kam, hat er diese Herrlichkeit abgelegt. Er verhüllte sie. Zweitens legte er seine Ehre ab. Wir lesen im Jesaja 53 das Evangelium im Alten Testament. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und drittens, er gab all seinen Reichtum auf. Paulus sagt uns im zweiten Korintherbrief: Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm, um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Liebe Freunde, er verließ Reichtümer und Annehmlichkeiten des Himmels und kam zu uns herab. Er war bereit, im Stall in der Krippe zu liegen. Er lebte später in einem bescheidenen Dorf. Er aß am selben Tisch mit seinen Eltern, mit seinen Geschwistern, mit seiner schlichten Familie. Er musste auf staubigen Straßen spazieren gehen. Er lebte ein bescheidenes Leben, ohne all die unbeschreiblichen Annehmlichkeiten, die er vorher hatte. Einfacher ausgedrückt, er gab all seine Privilegien auf. Jesus gab seine göttlichen Privilegien auf, um uns nahe zu sein. Er entäußerte sich selbst, lesen wir, und nahm Knechtsgestalt an, wurde dem Menschen gleich und der Erscheinung auch als Mensch erkannt. Er nahm die Position und die Stellung eines Knechtes ein. Gott verließ die Herrlichkeit des Himmels, die Ehre, die Reichtümer, die eigentlich ihm zustanden. Als König lebte er seine Krone ab, sein königliches Gewand, all seine Insignien der Macht, die er eigentlich hatte, und zog die schmutzigen Lumpen eines Knechtes an. Er wurde Knecht. Er kam herunter. Wie tief hat sich doch Christus erniedrigt. Er hat nicht den Königsthron einfach verlassen, um auf die Erde zu kommen und einen neuen zu besteigen, anstelle von Herodes oder Kaiser Augustus. Nein, das tat er nicht. Er wird eines Tages der König aller Könige hier auf Erden sein. Er wird in Jerusalem thronen. Aber bei diesem Anlass, seiner Geburt hier auf der Erde, seiner Inkarnation, bei seiner Menschwerdung, wurde er Knecht, nicht König. Das hat das Alte Testament ohne Zweifel alles vorausgesagt. Wir lesen im Jesaja-Brief in der zweiten Hälfte ganz viel davon. Er wird als Knecht Gottes beschrieben, gehorsamer Knecht. Er ist der leidende Knecht und am Ende sogar der sterbende Knecht. Das ist Jesus. Er nimmt die Gestalt eines Knechtes an. Und auch hier ist wieder das Wort Morphe hinterlegt. Er nimmt die Eigenschaften, das Wesen eines Knechtes an. Die göttliche Natur hatte er ja. Aber jetzt nimmt er auch die Natur eines Knechtes an. Ja, er behielt die Eigenschaften Gottes. Das Wesen, die Natur Gottes. Aber er nimmt das vollständige Wesen eines Knechtes an. Er wird zum Knecht Gottes und er wird zum Knecht der Sünder. Denn er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. So sagte er selber. In Lukas 22 steht, ich bin unter euch wie ein Diener. Er wäscht seinen Jüngern die schmutzigen Füße, weil niemand anders da war, der das sonst hätte machen sollen. Wir müssen verstehen, Jesus zieht sich nicht nur einfach ein Gewand an. Er setzt sich nicht nur einfach eine Maske auf. Er nimmt das Wesen, er nimmt die ganze Natur eines Knechtes an und wird freiwillig zum Diener. Und was ist die wesentliche Eigenschaft eines Dieners? Er ordnete sich unter dem Willen eines anderen. Und das hat Jesus getan. Er sagte selbst, meine Speise ist die, dass ich tue, den Willen dessen, der mich gesandt hat, und vollendet sein Werk. Dieses Knechtsein geschah, indem er Mensch wurde. Und zwar ganz und gar Mensch. Er wurde dem Menschen gleich, lesen wir, und der Erscheinung nach auch als Mensch erkannt. Er war wirklich Mensch. Es konnte keinen Zweifel geben. Er war einer von uns. Geboren von einer Frau in eine menschliche Familie hinein. Der war als Baby hilflos in Windeln gewickelt, auf Pflege und Fürsorge seiner Eltern angewiesen. Und als er älter wurde, musste er mitarbeiten, um die Familie zu ernähren. Er hatte mindestens 4 Brüder, wahrscheinlich sogar noch 2 Schwestern. Er war der älteste Sohn, musste mitarbeiten, damit die Familie überleben konnte. Und er lebte 30 Jahre lang völlig unerkannt in einem kleinen Dorf namens Nazareth. Seine Mutter küsste ihn und küsste das Antlitz Gottes und wusste es nicht. Jedenfalls nicht in ihrer Vollständigkeit. Das bedeutet, dass er in seinem Wesen, seinem Verhalten, in seinem Reden, in seinem Handeln, in seiner ganzen Biografie ganz und gar als Mensch wahrgenommen wurde. Denn er war zu 100%ig Mensch. War er hungrig? Ganz sicher. Wenn er hart arbeiten musste, der wird abends Knast gehabt haben. War er traurig? Er war auch bestimmt mal traurig. Hat er mal gelacht? Natürlich hat er gelacht. War er müde? Ich denke schon, wenn er den ganzen Tag gearbeitet hat. War er jemals enttäuscht? Auch das wird er bestimmt gewesen sein. Wird er mal geweint haben? Ganz sicher, wenn ihn seine Brüder geärgert haben, spätestens. Hat er gefeiert? Na klar. Wir lesen sogar davon. Bei seinem ersten Wunder in Kana ist er zur Hochzeit eingeladen worden, ist dorthin gegangen und hat gefeiert. Er war ein Mensch, einer von uns. Ein Mensch wie alle anderen Menschen auch. Nun, liebe Freunde, als der Schöpfer des Universums, der König des Himmels, seinen himmlischen Thron und seine majestätische seinen Saal verließ, und am heiligen Abend von einer Frau geboren wurde und in eine Krippe gelegt wurde, da überwand Gott eine unüberwindliche Kluft. Die Entfernung von dem Thronsaal Gottes, in dem die Cherubin unaufhörlich rufen, heilig, 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 bis hin zur Krippe in dem sündigen Bethlehem auf dieser sündigen Welt, ist eine so große Kluft, die wir wahrscheinlich niemals ausmessen können. Als Gottes Sohn zu Weihnachten in Bethlehem als Mensch auf die Erde trat, war das ein unbeachteter Schritt der Menschen, aber ein gewaltiger, ein riesiger Schritt und Abstieg des heiligen Gottes. Völlig Gott und völlig Mensch. Das ist das Wunder der Geburt Jesu. Das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Er, der in göttlicher Gestalt war und blieb, wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Das ist das Wunder der Weihnacht. Weihnachten ist viel bedeutender, als wir denken. Und drittens, er ging von der Krippe hinab zum Kreuz. Das war seine selbstgewählte Passion. Wir lesen in Vers 8 des Predigttextes, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Nicht nur, dass er sich selbst entäußerte, sondern er erniedrigte sich auch noch. Was für eine Demut, was für eine Selbstlosigkeit. Niemand hat ihn gezwungen. Lesen, wenn ihr das gemerkt habt in dem Text, zweimal wird gesagt und betont, er enteignete sich selbst und er erniedrigte sich selbst. Beides geschah aus freiem Willen, selbstbewussten Willen heraus. Sein ganzes Leben als Mensch bestand ja aus einer selbstlosen Erniedrigung. Sicherlich wird ihm in seiner Kindheit sein Vater oder Stiefvater alles beigebracht haben, was man als Zimmermann braucht. Der konnte einen Tisch zusammenzimmern, der konnte einen Stuhl bauen. Er wusste, wie man mit Holz arbeitet. Und doch war er derjenige, der das ganze Universum erschaffen hat. Aber niemand erkannte ihn. Das war ihm auch gar nicht wichtig. Er verzichtete darauf. Er wusch die Füße seiner Jünger. Und doch ist er derjenige, zu dessen Füßen die Himmelswelt anbetet. Aber seine Selbsterniedrigung ging noch viel, viel tiefer. Er erniedrigte sich selbst bis zum Tod, lesen wir. Und zwar bis zum schlimmsten Tod überhaupt, der vorstellbar war, den Tod am Kreuz. Die Krippe von Bethlehem war die Vorschattung seines Todes auf Golgatha. Seine Geburt waren die Vorboten seines Todes. Weihnachten ist viel bedeutender, als wir denken. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Der Kirchenvater Augustinus hat diese Inkarnation so zusammengefasst. Er sagte einmal, der Schöpfer des Menschen wurde Mensch, damit er, der Lenker der Sterne, an der Brust seiner Mutter gestillt würde. Damit er, das Brot des Lebens, hungrig würde. Damit er, die Quelle lebendigen Wassers, durstig wäre. Damit er, das Licht der Welt, schlafen sollte, damit er der Weg von der Reise ermüden sollte, damit er die Wahrheit von falschen Zeugen beschuldigt werden sollte, damit er, der Richter der Lebenden und Toten, von einem korrupten, sterblichen Richter ungerecht schuldig gesprochen werden sollte, damit er, der Eckstein des Lebens, an das Kreuz geheftet würde, damit er, die Sicherheit selbst, verwundet werden sollte und damit er das Leben selbst sterben sollte. Der Tod am Kreuz war schmerzhaft und beschämend. Jeder, der am Kreuz hing, war verflucht. Verflucht sogar laut Gottes Gesetz. Paulus zitiert das im Galaterbrief. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Weihnachten ist sehr viel bedeutender, als wir denken. Christus hing an jenem Kreuz, an jenem Holz. Er wurde zum Fluch für uns. Er hing an jenem Kreuz und nahm den Zorn Gottes, der für mich bestimmt war, der für dich bestimmt war, auf sich auf. Er hing dort voller Schmerzen und Schande, verlassen von Gott, damit du in die Gemeinschaft mit Gott treten kannst, damit ich in die Gemeinschaft mit Gott treten kann. Das ist die frohe Botschaft. Diese Botschaft kann nicht von Weihnachten getrennt werden. Man kann das Kind in der Krippe nicht von dem Mann am Kreuz trennen. Weihnachten richtig feiern, liebe Geschwister, bedeutet auch, sich zu erniedrigen, so wie Jesus sich erniedrigt hat. Und ich komme zum vierten und letzten Punkt. Vom Kreuz zur Krone. Jesus nimmt seine ewige Königsposition ein. Wir lesen im Predigttext ab Vers 9, darum, weil das alles geschehen ist, worüber wir schon gesprochen haben, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und hat ihm den Namen verliehen, der über alle Namen, jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Nach seiner Selbstentäußerung und Selbsterniedrigung kommt die Erhöhung. Nicht die Selbsterhöhung, sondern die Erhöhung durch Gott, den Vater. Tiefer als der Sohn Gottes, der Schöpfer der Welt, sich erniedrigt hat, kann sich niemand erniedrigen. Nun hat Gott, der Vater, ihn wieder erhöht. Die Erhöhung Christi begann mit der Auferstehung aus dem Grab. Was für ein Sieg! Was für ein Triumph! Tod, wo ist dein Stachel? Auf die Auferstehung folgte die Himmelfahrt und dann die Inthronisierung zu Rechten des Vaters auf dem Thron der Herrlichkeit. Der Autor des Hebräerbriefes sagte, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Nun also, konnte Gott eigentlich noch sehr viel mehr erhöht werden? Oder einen Namen erhalten, der höher ist? Eigentlich war er doch schon Gott. Er hatte doch das bereits alles vor Grundlegung der Welt. Aber die Erhöhung betraf sein Menschsein. Er war Mensch geworden, als Mensch zum Himmel aufgefahren, als Menschensohn auf den Thron der Herrlichkeit gesetzt. Er wurde nun auch als Mensch gesetzt zur rechten Majestät. In der Höhe und ist viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Das ist die Faszinierende an der Erhöhung Christi. Matthew Henry schrieb einmal dazu, die tatsächliche Erhöhung galt seiner menschlichen Natur, wenn auch in Verbindung mit der göttlichen. Seine Erhöhung geschieht betreffend seiner Ehre und seiner Macht. Die Erhöhung der Ehre besteht darin, dass er einen Namen verliehen bekam, der über alle Namen ist. Einen Titel der Würde über alle Geschöpfe, Engel und Menschen. Herr, Kurios, das ist der Name. Im absoluten Sinne, er ist Herr über alles. Das hat Gott der Vater bestimmt. Und drei Gruppen werden hier genannt, die ihre Knie vor ihm beugen werden und ihn laut als König und als Herr anbeten werden und bekennen werden. Die ersten sind die himmlischen Bewohner. Das sind die Engel, die geschaffenen Wesen, die heiligen Bewohner des Himmels, aber auch all die Erlösten, die bereits ihre Herrlichkeit bei unserem Vater im Himmel verbringen. Die zweite Gruppe sind die irdischen. Dazu gehören wir, alle Bewohner der Erde. Auch wenn es immer weniger werden, die ihn anbeten. So sind all die, die hier leben und Jesus nachfolgen, die Gruppe, die angesprochen werden. Und dann gibt es noch, in manchen Übersetzungen steht auch die unterirdischen. Das sind die Menschen, die bereits im Totenreich sind. Oder auch durchaus in der Hölle sind. Auch sie werden Christus anbeten, als absoluten Sieger anerkennen müssen am Tage des Gerichts. Wenn auch sie verstehen werden und vor ihm als Richter der Lebenden und Toten Rechenschaft über ihr Leben abgeben müssen. Alle werden sie auf die Knie fallen und laut bekennen, Jesus, König aller Könige, Herr aller Herrscher. Alle werden das bekennen. Kaiphas, Judas, Herodes, Kaiser Augustus, aber auch allen anderen. Nero, Alexander der Große, Napoleon, Hitler, Stalin, Lenin, Darwin, der nordkoreanische Diktator, unsere Regierungsvertreter, der Dalai Lama, Mohammed, alle Hindus, alle Moslems, alle Atheisten, alle Buddhisten, alle Materialisten, alle. Jeder wird auf die Knie gehen. und vor Jesus fallen und laut bekennen: Jesus, du bist Herr. Jesus, du bist König. Ich habe geirrt. Ich habe mich selbst zum Gott gemacht und muss doch erkennen, du bist der Gott. Beachten wir diese enorme Ausdehnung des Machtbereiches Christi. Seine Macht erfasst den Himmel, die Erde und alles Tote und die Hölle. Nichts ist ausgenommen, gar nichts. Ja, auch der Satan und die Dämonen, die Bewohner der Hölle, unterstehen der Autorität Jesu Christi. In der Offenbarung 1 steht, als Jesus selbst ein Bild abgegeben hat dem Johannes über die Zeit, die ist und sein wird: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Die Bewohner der Hölle sind die Menschen, die Jesus Christus die Ehre und Anbetung hier auf Lebzeit verweigert haben. Aber was geschieht mit denen, die in Christus gestorben sind? Die, die Jesus Christus als ihren Herrn anerkannt haben. Wir lesen in Römer 10, dort steht: Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Wenn du Jesus bereits bekennst und an ihn glaubst, hier und jetzt, dann bist du deine Sünden los. Du bist gerettet. Wer ihn heute als Herrn bekennt, ehrt und anbetet, der feiert wirklich Weihnachten. Alle anderen nicht. Alle Menschen, die Jesus nicht anbeten, nicht Jesus als den Herrn anerkennen, hier in Deutschland, hier in Eisenhüttenstadt, bei uns in Fürstenwalde, sie mögen den schönsten Weihnachtsbaum haben, die tollsten Geschenke, aber sie feiern nicht wirklich Weihnachten. Weihnachten ist, wie wir gehört haben, sehr viel bedeutender, als wir denken. Mehr noch, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn bekennst und ihn annimmst, wird er sich zu dir bekennen. Das hat er versprochen. Du wirst mit ihm auf dem Thron seiner Herrlichkeit die Ewigkeit verbringen. Das ist eine Aussicht, die wir gar nicht fassen können. Ich möchte dich aufrufen, wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getan hast. Mach es, wie es in einem Lied heißt: Verwundet, schwach, ein Sünder, verloren, wenn du stirbst. O hebe den Kopf, weil Liebe um dich wirbt. Komm zu Jesus, komm zu Jesus. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm einen Ehrentitel, den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott dem Vater die Ehre geben. Amen.